Sie hören den Artikel Die Leiden des jungen Werthers, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom 24. Oktober 2010. Der Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Leiden des jungen Werthers lautet der ursprüngliche Titel des von Johann Wolfgang von Goethe verfassten Briefromans, in dem der junge Rechtspraktikant Werther bis zu seinem Freitod über seine unglückliche Liaison zu der mit einem anderen Mann verlobten Lotte berichtet. Er war nach dem Sturm-und-Drang-Drama Götz von Berlichingen, 1773, Goethes zweiter großer Erfolg, 1774, und ist ebenfalls dem Sturm und Drang zuzuordnen. Die Handlung trägt autobiografische Züge. Goethe gestaltet hier literarisch frei seine platonische Beziehung zu der bereits verlobten Charlotte Buff, in die er sich verliebt hatte, als er von Mai bis September 1772 Praktikant am Reichskammergericht in Wetzlar war. Das Motiv für den tragischen Ausgang dieser Liebe, die Selbsttötung Werthers, lieferte Goethe der Suizid seines Freundes Karl Wilhelm Jerusalem, Gesandtschaftssekretär in Wetzlar. Der hatte sich in eine verheiratete Frau verliebt, die für ihn unerreichbar blieb. Die literarische Figur der Lotte im Roman trägt auch Züge von Maximiliane von La Roche, einer weiteren Bekanntschaft des jungen Goethe aus der Entstehungszeit des Romans. Die Erstausgabe erschien im Herbst 1774 zur Leipziger Buchmesse und wurde gleich zum Bestseller. 1787 überarbeitete Goethe den Roman, wobei unter anderem das Genitiv-S im Titel entfiel. Der Roman ließ Goethe 1774 gleichsam über Nacht in Deutschland berühmt werden. Kein weiteres Buch Goethes wurde von so vielen seiner Zeitgenossen gelesen. Inhalt: Die Handlung erstreckt sich über den Zeitraum vom 4. Mai 1771 bis 24. Dezember 1772. Als junger Mann entflieht Werther dem Stadtleben und siedelt sich zuerst in einer unbenannten Stadt, danach im benachbarten idyllischen Dorf Walheim an. Er genießt es, in der Natur umherzustreifen und verarbeitet seine Eindrücke immer wieder durch Zeichnungen. Eines Tages lernt Werther den Amtmann kennen, der ihn zu sich einlädt. Werther schiebt den Besuch jedoch auf und hat ihn bald vergessen. Auf der Fahrt zu einem Tanzvergnügen mit anderen jungen Leuten macht die Kutschgesellschaft beim Haus des Amtmanns Halt, um dessen Tochter Lotte abzuholen. Werther sieht sie, umringt von 8 jüngeren Geschwistern, denen sie ihr Abendbrot von einem Brotlaib abschneidet, und ist tief beeindruckt von dieser Szene. Vor allem aber von dem schönen Mädchen, das hier die Mutterrolle übernommen hat, da der Amtmann verwitwet ist. Während des Balls, dem Ziel des gemeinschaftlichen Ausflugs, fordert Lotte Werther mit der liebenswürdigsten Freiheit von der Welt auf, einen bestimmten Tanz, den Deutschen, mit ihr zu tanzen. Es ist hier so Mode, fuhr sie fort, dass jedes Paar, das zusammengehört, beim Deutschen zusammenbleibt. Als Lottes Freundinnen das glückliche Einverständnis, das Lotte und Werther beim Tanzen zeigen, bemerken, erinnern sie Lotte an Albert. Auf Werthers Frage erklärt ihm Lotte, Albert sei ein braver Mensch, mit dem sie so gut als verlobt sei. Im Verlauf des Abends zieht ein Gewitter herauf. Werther und Lotte betrachten anschließend vom Fenster aus die noch regenfeuchte, erfrischte Natur. Beiden kommt das gleiche Gedicht in den Sinn, eine Ode von Klopstock. Werther interpretiert dies als Ausdruck ihrer Seelenverwandtschaft. Von nun an sucht Werther zunehmend die Nähe Lottes. Als Albert, Lottes Verlobter, von einer Geschäftsreise zurückkehrt, ändert sich Werthers Stimmung allmählich. Es entsteht ein platonisches Dreiecksverhältnis. Albert und Werther freunden sich zunächst an. Als Werther aber bemerkt, dass er seinen starken Gefühlen für Lotte aus Rücksicht auf Albert nicht nachgeben darf, verlässt er das Dorf, um Abstand zu gewinnen. Werther arbeitet eine Zeit lang bei einem Gesandten am Hofe, aber die Pedanterie seines Vorgesetzten und die bornierte Enge der höfischen Etikette lassen ihn erkennen, dass er in jener Gesellschaft nur eine Außenseiterrolle spielt und sich nicht mit ihr identifizieren kann. Als er eines Tages vom Grafen C. aus einer adligen Runde vorsichtig hinauskomplimentiert wird, da sich viele Anwesende vom bürgerlichen Werther gestört fühlen, reicht er seine Kündigung ein. Er hält sich zuerst bei einem Fürsten auf und kehrt später nach Walheim und zu Lotte zurück. Inzwischen sind Lotte und Albert verheiratet. Werther besucht Lotte dennoch immer wieder, bis diese sich bedrängt fühlt und ihn, auch auf Alberts Wunsch hin, bittet, erst zu Weihnachten, 4 Tage später, zurückzukehren. Als Werther vor Ablauf dieser Frist Lotte in Alberts Abwesenheit besucht und ihr aus seiner Ossian-Übersetzung Gedichte vorliest, werden die beiden, wie bei der Klopstock-Szene, von ihren Gefühlen überwältigt. Doch als Werther Lotte leidenschaftlich zu umarmen und küssen beginnt, reißt diese sich verwirrt los, flüchtet und schließt sich im Nebenzimmer ein. Um Lottes Ehre und Ehe nicht weiter zu gefährden, beschließt Werther, sich das Leben zu nehmen und erschießt sich um Mitternacht vor Heiligabend mit einer von Albert für eine Reise ausgeliehenen Pistole. Am nächsten Morgen wird er in seiner charakteristischen Kleidung, im blauen Frack mit gelber Weste, tödlich verwundet aufgefunden. Gotthold Ephraim Lessings Buch Emilia Galotti liegt aufgeschlagen auf seinem Pult. Gegen 12 Uhr mittags erliegt er seiner Kopfverletzung. Ein christliches Begräbnis bleibt dem Selbstmörder verwehrt. Goethes Stoffgrundlagen für die Leiden des jungen Werther. Entstanden ist der Roman im Wesentlichen vor dem biografischen Hintergrund eigener Erlebnisse Goethes in den Jahren 1771 bis 1774. Dabei geht es vor allem um seine im Sommer 1772 entbrannte, unglückliche Liebe zu Charlotte Buff, der Braut von Johann Christian Kestner, sowie um den Suizid, den der Legationssekretär Karl Wilhelm Jerusalem am 30. Oktober 1772 in Wetzlar mit einer von Kestner geliehenen Pistole beging, und zwar wegen seiner glücklosen Liebe zur Ehefrau seines pfälzischen Amtskollegen. Hinzu kommt Goethes 1774 beginnende, erst später leidenschaftlich werdende Liebe zu Maximiliane von La Roche, die kurz nach der Niederschrift des Werther den italienischen, jedoch in Frankfurt am Main lebenden Kaufmann Peter Anton Brentano heiratete. Sie wird aber weniger als eine den Werther inspirierende Quelle angesehen. Lediglich Maximilianes schwarze Augen fanden Eingang in den Text. Charlotte Buff hatte blaue Augen. Die Form. Goethe wählte mit Bedacht die scheinbar dokumentarische Form des Briefromans, die er freilich gegen Ende des zweiten Teils mit einer Herausgeberstimme durchbricht. Jean-Jacques Rousseaus Julie ou la Nouvelle Héloïse hatte 13 Jahre zuvor bewiesen, was für ein ungeheurer Effekt mit der Veröffentlichung eines scheinbar authentischen Liebesbriefwechsels erreicht werden konnte. Dass Goethe dieses Buch nicht nur kannte, sondern sich sogar mit seinem Helden Saint-Preux identifizierte, zeigt sich, wenn er im Rückblick auf die Wetzlarer Zeit schreibt: »Und so nahm ein gemeiner Tag den anderen auf, und alle schienen Festtage zu sein. Der ganze Kalender hätte müssen rot gedruckt werden. Verstehen wird mich, wer sich erinnert, was von dem glücklich-unglücklichen Freund der neuen Heloise geweissagt worden, und zu den Füßen seiner Geliebten sitzend wird er Hanf brechen, und er wird wünschen, Hanf zu brechen, heute, morgen und übermorgen, ja sein ganzes Leben.« Die Formel »heute, morgen und übermorgen, ja ein ganzes Leben« ist dem entscheidenden Brief in der neuen Heloise entnommen, durch den der Protagonist von seinem Selbstmordplan abgebracht wird. Die erste Auflage des Romans erschien ohne Goethes Namen, also anonym, und begann mit der kurzen Einleitung eines Herausgebers. Dass dieser ebenso die Fiktion eines Autors war wie die ganzen folgenden Briefe, konnten die Leser dieser Ausgabe folglich nicht erkennen. Ein solcher Kunstgriff suggerierte vielmehr, es handele sich bei den folgenden Briefen um echte Schriftstücke. Die Briefe sind, mit 3 Ausnahmen, an Werthers besten Freund gerichtet. Dessen Stellung nimmt nun automatisch der Leser ein. Er bleibt nicht in der gewohnten Rolle dessen, der einen von einem Schriftsteller erfundenen Roman vor sich hat, sondern wird scheinbar Mitwisser von intimen Gefühlen, die ein wirklicher Briefschreiber dem ihm am nächsten stehenden Menschen offenbart hat. Dadurch, dass der fiktive Herausgeber sich wiederholt zu Wort meldet, wird die Vorstellung mehrfach gefestigt, dass es sich um authentische Briefe handelt. Deren Echtheit wird auch stilistisch untermauert. Im Gegensatz zu Werthers gefühlsgeladenen Sätzen ist der Ton des Herausgebers zwar teilnehmend, aber durchweg sachlich. Letzteres unterstreichen besonders die in einem Roman sonst ungewohnten Fußnoten, in denen der Herausgeber Orts- und Personennamen sogar chiffriert, um angeblich tatsächliche Personen zu schützen. Diese Wirkungen eines Briefromans nutzte Goethe als erster. Rezeption: Kontroverse. Der Roman rief bei Kritikern wie bei Befürwortern äußerst emotionale Reaktionen hervor. Goethe stellt mit Werther eine Person in den Mittelpunkt, die den bürgerlichen Normen völlig widerspricht. Das bürgerliche Publikum sah Werther als Störer des Ehefriedens, als Rebell und Freigeist an, ein völliger Widerspruch zu ihren Vorstellungen. Es erwartete in Literatur vielmehr etwas Nützliches und Unterhaltsames, gemäß Horaz Forderung Prod esse et delectare. Goethes Roman war in ihren Augen jedoch keines von beiden. Das Nützliche wurde von ihnen direkt im Geschehen gesucht, sie wollten eine Person haben, mit der sie sich identifizieren und aus deren Handlungen sie lernen konnten. Der Roman endet jedoch mit einem Suizid, nach bürgerlichen Normen unvorstellbar. Viele Bürger kritisierten Goethes Werk schlicht, weil die Hauptfigur nicht ihren Wertvorstellungen entsprach und sie ihre Normen in Gefahr sahen. Für sie stellten die Leiden des jungen Werther einen unwillkommenen Bruch mit der traditionellen Literatur dar. Sie sahen das Buch als eine Verherrlichung von Werten an, die ihren Interessen widersprachen, sowie als Verherrlichung des Suizids. In der Forschung wurde lange Zeit kontrovers diskutiert, ob Werther-Selbstmorde tatsächlich stattgefunden haben. Neuere Studien belegen ein halbes bis ein Dutzend solcher Werther-Selbstmorde. Die Kritik der Verherrlichung des Suizids kam auch in großem Maße von der Kirche und von einigen zeitgenössischen Dichtern. Ein Beispiel für diese Position stellt der konservative Theologe Lavater dar, der den Werther als unchristlich und jeglichem Anstand zuwider betrachtete. Grund für diese Kritik war unter anderem, dass zahlreiche Jugendliche die Tat nachgeahmt haben sollen, indem sie in der typischen blau-gelben Werther-Kleidung Suizid begingen. Es kam sogar zu einem Prozess, in dem die Kirche die Zahl der vermeintlichen Suizide so hoch angab, dass bis heute zweifelhaft ist, ob und wie viele solcher Suizide wirklich verübt wurden. In einigen Regionen, zum Beispiel Leipzig, Kopenhagen, Mailand, wurde das Buch sogar verboten. Goethe selbst argumentierte sinngemäß, er gebe durch sein eigenes Überleben das beste Beispiel dafür ab, dass man sich seinen Kummer vom Herzen schreiben müsse. Allerdings zeigte sich Goethe in der Hinsicht stets nüchtern und kühl. Betroffen reagierte vor allem Lessing, dessen Schauspiel Emilia Galotti Goethe seinen Werther als letztes hatte lesen lassen. Wenn aber ein so warmes Produkt nicht mehr Unheil als Gutes stiften soll, meinen Sie nicht, dass es noch eine kleine kalte Schlussrede haben müsste? Ein paar Winke hinterher, wie Werther zu einem so abenteuerlichen Charakter gekommen, wie ein anderer Jüngling, dem die Natur eine ähnliche Anlage gegeben, sich dafür zu bewahren habe. Denn ein solcher dürfte die poetische Schönheit leicht für die moralische nehmen und glauben, dass der gut gewesen sein müsse, der unsere Teilnehmung so stark beschäftiget. Und das war er doch wahrlich nicht. Also, lieber Goethe, noch ein Kapitelchen zum Schlusse, und je zynischer, je besser. 26. Oktober 1774 an den Literaturhistoriker Eschenburg. Dem Bischof von Derby, Lord Bristol, der ihm Verführung zum Suizid vorwarf, entgegnete Goethe eher zynisch: »Und nun wollt ihr einen Schriftsteller zur Rechenschaft ziehen und ein Werk verdammen, das durch einige beschränkte Geister falsch aufgefasst die Welt höchstens von einem Dutzend Dummköpfen und Taugenichtsen befreit hat, die gar nichts Besseres tun konnten, als den schwachen Rest ihres bisschen Lichtes vollends auszublasen.« Werther Fieber. Als größter Medienskandal des 18. Jahrhunderts ist Werther ein Schlüsseltext der historischen Medienwirkungsforschung. Während Goethe von kirchlich-bürgerlicher Seite viel Entrüstung und Kritik hinnehmen musste, gab es auch begeisterte Anhänger des Briefromans. Vor allem unter den Jugendlichen brach ein regelrechtes Werther-Fieber aus, das Werther zu einer Kultfigur werden ließ. Es gab die Werther-Mode, blauer Frack mit Messingknöpfen, gelbe Weste, braune Stulpenstiefel und runder Filzhut, die berühmte Werther-Tasse, die in keinem bildungsbeflissenen Haushalt fehlen durfte, und sogar ein Ode Werther. Szenen aus Werthers Leiden, zum Beispiel von Daniel Chodowiecki, schmückten Tee- und Kaffeekannen, Tassen, Keksschalen und Teedosen. Dem Bildungsbürgertum dieser Jahrzehnte wurde die tägliche Tee- und Kaffeestunde zur stimmungsvollen Begegnung mit zeitgenössischer Literatur. Anhänger fand der Roman vor allem unter den Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation wie Werther befanden und sich direkt angesprochen fühlten. Diejenigen, die Goethe richtig verstanden, konnten ihre Situation mit etwas Abstand reflektieren und in den Leiden, die Werther quasi stellvertretend durchlebt hatte, Erbauung und Trost finden. Dies gilt auch noch für heutige Leserkreise. Hierauf zielt auch der Hinweis des fiktiven Herausgebers, der sich im Buch noch vor dem ersten Brief befindet. Was ich von der Geschichte des armen Werther nur habe auffinden können, habe ich mit Fleiß gesammelt und lege es euch hier vor und weiß, dass ihr mir's danken werdet. Ihr könnt seinem Geist und seinem Charakter, eure Bewunderung und Liebe und seinem Schicksale eure Tränen nicht versagen. Und du, gute Seele, die du eben den Drang fühlst wie er, schöpfe Trost aus seinem Leiden und lass das Büchlein deinen Freund sein, wenn du aus Geschick oder eigener Schuld keinen Nähern finden kannst. In das Gedächtnis der europäischen Nachwelt dürfte sich auch das legendäre Treffen Goethes mit Napoleon 1808 eingeprägt haben, auf dem Erfurter Fürstenkongress, bei dem sich Napoleon verblüffenderweise als Kenner des Werther dartat und Goethe sogar auf einen Textfehler hinwies. Bedeutung: Die Leiden des jungen Werther gilt als Schlüsselroman des Sturm und Drang. Der Roman wurde in für damalige Zeiten sehr hohen Auflagen gedruckt und war Mitauslöser der sogenannten Lesesucht. Dass dieses Buch zu solch einem Welterfolg werden würde, war auch für Goethe nicht vorhersehbar. Um das auch Werther-Fieber genannte Phänomen zu dokumentieren, sind heute im sogenannten Lotte-Haus, dem damaligen Wohnhaus von Charlotte Buff in Wetzlar, neben einem wertvollen Erstdruck des Werthers auch Parodien, Nachahmungen, Streitschriften und Übersetzungen in zahlreichen Sprachen ausgestellt. Der Erfolg des Romans war aber mehr als nur eine Modeerscheinung. Goethe selbst sagte dazu: »Die Wirkung dieses Büchleins war groß, ja ungeheuer und vorzüglich deshalb, weil es genau in die rechte Zeit traf.« Goethe, Dichtung und Wahrheit. Kunstwerke, die auf den Werther zurückgehen. Der Roman beeinflusste sowohl nach seiner Form als auch nach seinem Inhalt viele weitere Romane. Einige Werke greifen jedoch direkt auf Goethes Werther zurück, sogenannte Wertheriaden. Christoph Friedrich Nicolai verfasste mit »Freuden des jungen Werthers« einen Angriff auf die Leser, die in Goethes Werk eine Rechtfertigung des Selbstmords sehen. Darin gewinnt Werther Charlotte und steigt zum vom Glück gesegneten Landbesitzer auf, der sich seiner Kinderschar erfreut. Was Goethe wiederum dazu veranlasste, einen literarischen Kleinkrieg gegen Nicolai zu beginnen, mit dem beißenden Gedicht »Nicolai auf Werthers Grabe« und mehreren Andeutungen in den Xenien. Jules Massenet verarbeitete den Stoff in einer Oper, Werther, die am 16. Februar 1892 an der Wiener Hofoper uraufgeführt wurde. In Thomas Manns Goethe-Roman »Lotte in Weimar«, erschienen 1939, bezeichnet die Titelheldin Charlotte Buff den bindungsscheuen jungen Goethe als Schmarotzer an ihrem Glück mit ihrem Verlobten und späteren Ehemann Kästner. Goethe sei ein von außen kommender Dritter, der in ein gemachtes Nest das Kuckucksei seines Gefühls lege, vernarrt in anderer Leute Verlobtheit. Ulrich Plenzdorf verarbeitete den Werther in »Die neuen Leiden des jungen W.« zu einem Theaterstück, das 1972 in Halle aufgeführt wurde und die Handlung in die Gegenwart der DDR versetzte. Das Stück wurde in einer Prosafassung auch außerhalb der DDR zum Erfolg. Von den Verfilmungen sind hervorzuheben die Fassung von 1976, Titel »Die Leiden des jungen Werther« unter der Regie von Egon Günther mit Hans-Jürgen Wolf als Werther und Katharina Thalbach als Lotte. Auch die Fassung von 2008, Buch und Regie Uwe Jansson mit Stefan Konarske als Werther und Hanna Herzsprung als Lotte. Der 2010 veröffentlichte Film »Goethe«, Buch und Regie Philipp Stölzel mit Alexander Fehling als Goethe und Miriam Stein als Lotte. Er behandelt sowohl Episoden aus Goethes Leben als auch den Stoff und das Making-of von Goethes Roman. Bernd Kessens schrieb 1999 den Roman »Getanzte Liebe Flamenco«. Der Großteil der Handlung dieses Romans wird in das postfaschistische Spanien verlegt, wo sich der Protagonist in eine Einheimische verliebt. Jürgen Eick verlagerte den Stoff in seinem Drama »Feuerherz – Die neuesten Leiden des jungen W.« ins Jahr 2007. Die Uraufführung fand am 2. Februar 2007 auf der neuen Bühne Senftenberg statt. Dokumente zur zeitgenössischen Wirkung. Johann Melchior Goetze. Ein Roman, welcher keinen anderen Zweck hat, als das Schändliche von dem Selbstmorde eines jungen Witzlings abzuwischen und diese schwarze Tat als eine Handlung des Heroismus vorzuspiegeln. Welcher Jüngling kann eine solche verfluchungswürdige Schrift lesen, ohne ein Pestgeschwür davon in seiner Seele zurückzubehalten, welches gewiss zu seiner Zeit aufbrechen wird? Und keine Zensur hindert den Druck solcher Lockspeisen des Satans? Ewiger Gott, was für Zeiten hast du uns erleben lassen? Jakob Michael Reinhold Lenz. Sie halten ihn, den Roman, für eine subtile Verteidigung des Selbstmords? Das gemahnt mich, als ob man Homers Iliade für eine subtile Aufmunterung zu Zorn, Hader und Feindschaft ausgeben wollte. Die Darstellung so heftiger Leidenschaften wäre dem Publikum gefährlich. Lasst uns also einmal die Moralität dieses Romans untersuchen, nicht den moralischen Endzweck, sondern die moralische Wirkung, die das Leben dieses Romans auf die Herzen des Publikums haben könne und haben müsse. Eben darin besteht Werthers Verdienst, dass er uns mit Leidenschaften und Empfindungen bekannt macht, die jeder in sich dunkel fühlt, die er aber nicht mit Namen zu nennen weiß. Darin besteht das Verdienst jedes Dichters. Verbotsantrag einer theologischen Fakultät. Es wird hier ein Buch verkauft, welches den Titel führt »Leiden des jungen Werther« und so weiter. Diese Schrift ist eine Apologie und Empfehlung des Selbstmordes. So hat die theologische Fakultät für nötig gefunden, zu sorgen, dass diese Schrift unterdrückt werde. Christoph Martin Wieland. Hier aber ist es nicht um kalte moralische Diskussionen, sondern darum zu tun, die Wahrscheinlichkeit zu zeigen, wie ein vernünftiger und sonst schätzbarer Mann bis zu einem solchen Schritte gebracht werden kann. Hier aber, in einer langen Reihe von Briefen, können wir den Charakter desselben nach allen seinen kleinen Bestimmungen so durchschauen, dass wir ihn selbst an den Rand des Abgrunds begleiten. Einen einzelnen Selbstmörder rechtfertigen und auch nicht rechtfertigen, sondern nur zum Gegenstande des Mitleids machen, in seinem Beispiele zu zeigen, dass ein allzu weiches Herz und eine feurige Fantasie oft sehr verderbliche Gaben sind, heißt keine Apologie des Selbstmords schreiben. Gotthold Ephraim Lessing. Wenn aber ein so warmes Produkt nicht mehr Unheil als Gutes stiften soll, meinen Sie nicht, dass es noch eine kleine kalte Schlussrede haben müsste? Ein paar Winke hinterher, wie Werther zu so einem abenteuerlichen Charakter gekommen, wie ein anderer Jüngling, dem die Natur eine ähnliche Anlage gegeben, sich dafür zu bewahren habe. Denn ein solcher dürfte glauben, dass der gut gewesen sein müsse, der unsere Teilnehmung so stark beschäftiget. Also, lieber Goethe, noch ein Kapitelchen am Schlusse, und je zynischer, je besser. Georg Christoph Lichtenberg. Die schönste Stelle im Werther ist die, wo er den Hasenfuß erschießt. Werther-Effekt. Die Nachahmungen der Werther-Figur im realen Leben, die sich in Suizidversuchen und Suiziden zeigte, brachte eine Diskussion über Medienwirkung in Gang, die bis heute geführt wird. Seit den 1970er Jahren befasst sich die Psychologie mit dem Phänomen von medial vermittelten Nachahmungssuiziden, das unter dem Namen Werther-Effekt bekannt ist. Der Artikel »Die Leiden des jungen Werthers« wurde von Jürgen Kolb am 1. November 2010 gesprochen. Die Lizenz kann unter www.gnu.org/copyleft/ftl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/die Leiden des jungen Werthers.